Es berührt mich selbst noch eigentümlich, dass die Krankengeschichten, die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind und dass sie sozusagen des ernsten Gepräges der Wissenschaftlichkeit entbehren. Eine eingehende Darstellung der seelischen Vorgänge, wie man sie vom Dichter zu erhalten gewohnt ist, gestattet mir, bei Anwendung einiger weniger psychologischer Formeln, doch eine Art von Einsicht in den Hergang einer Hysterie zu gewinnen. Solche Krankengeschichten wollen beurteilt werden wie psychiatrische, haben aber vor letzteren eines voraus, nämlich die innige Beziehung zwischen Leidensgeschichte und Krankheitssymptomen. Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Rheinwelle 92,5. Am Mikrofon Rainer Matthias Dunkel mit der Sendung Kunst und Medizin. Der Text, mit dem ich die Sendung nach dem Dr. Dulkamara, den Sie ja schon recht gut kennen, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist ein Text von Sigmund Freud, den er selber geschrieben hat an Arthur Schnitzler, seinen großen Konkurrenten und Kollegen, den Freud eben zu Schnitzlers Geburtstag, an dessen 65. Geburtstag geschrieben hat. Schnitzler war ja selber Arzt und hatte sich promoviert über Hysterie wie Freud und vor allem auch über Suggestion. Und Freud hatte ja bekanntlich auch, nachdem er eine große neurologische Ausbildung hatte, dann sich mit der Hysterie beschäftigt und eben mit der Hypnose und hat aus der Hypnose kommend die Psychoanalyse entwickelt, die bis in unsere Zeit immer fruchtbarer hineinragt. Ja, ich begrüße Sie zu der Sendung Kunst und Medizin und es ist mir eine besondere Freude, heute Abend einen Gast in dem Studio zu begrüßen, und zwar die Sportjournalistin der FAZ, Frau Efi Simeoni. Schönen guten Abend, Frau Simeoni.
Guten Abend.
Ja, schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Und zwar hat das folgende Bewandtnis, dass ich Frau Simeoni zu dieser Sendung eingeladen habe und eben auch jetzt diesen Text vorausgeschickt habe. Frau Simeoni ist schon seit 1981 Redakteurin bei der FAZ, hat als ganz junges Talent einen ganz begehrten Journalistenpreis bekommen und ist die Sportjournalistin der FAZ und hat im Jahr 2012 ihren ersten Roman herausgebracht, und zwar den Roman Schlagmann. Das war ja über einen Ruderer, vielleicht erzählen Sie kurz, Frau Simeoni.
Ja, der Roman handelt vom Schicksal eines Ruderers.
Eines Schlagmanns, der eine erfolgreiche Karriere hat und sich nach dem Ende seiner Karriere zu Tode hungert. Dieser Roman basiert auf einer wahren Begebenheit. Es gab einen Olympiasieger im Deutschlandachter 1988 namens Bane Rabe, dessen Schicksal damals die Sportwelt sehr aufgewühlt hat und den ich auch kennengelernt habe, auf den ich auch einen Nachruf geschrieben habe. Und als dieser Nachruf und andere Nachrufe erschienen waren, war eigentlich schnell das Gefühl da, dass dieses Schicksal noch nicht richtig durchleuchtet ist und dass es in der Szene auch nicht abgehakt werden kann. Es hat die Leute immer noch wahnsinnig beschäftigt und aufgewühlt. Darum habe ich beschlossen, 10 Jahre später diesen Stoff zu verarbeiten zu einem Roman, um aufzuzeigen, welche Muster da wirksam sind, welche Muster dazu führen, dass ein Leistungssportler, ein wunderschöner, physisch starker, eigentlich unverwundbar scheinender Mann so einen schrecklichen Absturz nimmt.
Ja, ich habe ja damals eine Rezension geschrieben im Wiesbadener Kurier, die meines Erachtens ja schon also auch den Roman sehr gut würdigen konnte. Also ich bin ja Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und habe mich sehr viel in meinem Leben mit Anorexie-Patienten, meistens interessanterweise Frauen, beschäftigt. Allerdings hat man das beobachtet in den letzten Jahren, dass also eben auch viele Männer zunehmend unter einer Anorexie litten. Ne? Und also sie haben diesen Roman der Roman ist faszinierend, der ist sehr gut getroffen. Es ist eben, so wie Sigmund Freud das hier geschrieben hat an Schnitzler, eine wunderbare Krankengeschichte, die da sich entfaltet, wobei man ja fast sagen kann, dass unser aller Leben eine grundsätzliche Krankheit ist und dass man eventuell mal Phasen von größerer Gesundheit sozusagen hat. Also man hat immer seine Schwierigkeit, seine Balance zu halten, ne? Und was in dem Roman so besonders, also in dem Roman Schlagmann, mich so besonders fasziniert hat, wie Sie dann also auch immer wieder gesagt haben oder geschrieben haben, dass eigentlich das ganze Leben besser vorbereitet werden sollte, ne? So, also dass man also den Alltag eben besser balancieren kann. Und das habe ich doch richtig aufgefasst. Da gibt's so einige Passagen, ne?
Ja, also dieser Roman lebt ja auch von Perspektivwechseln.
Ja.
Er ist aus eben aus der Perspektive der Freundin des Ruderers beschrieben, und er ist aus der Perspektive seines Trainingspartners beschrieben und auch noch aus der Perspektive eines Sportjournalisten, der das Geschehen begleitet. Und da geht es natürlich um viele Dinge. Es geht auch um Schuldgefühle. Es geht auch darum, wie andere Menschen mit so einem Phänomen zurechtkommen. Es ist ja nicht jeder Facharzt für Psychiatrie. Ja. Und kann verstehen, was da passiert. Und wer mit so einem Schicksal konfrontiert ist, der glaubt auch hinterher, wenn alles vorbei ist, ja immer noch, er könnte einen Punkt finden in der Entwicklung eines Menschen, in dem er hätte Stopp sagen können, in dem er die richtigen Worte hätte finden müssen, um ihm zu sagen, hör auf damit, und eben den Moment, an dem er es gehört hätte. Mhm. Und die Leute machen sich schreckliche Vorwürfe. Und eines der Ziele meines Romans war auch zu zeigen, dass wenn ein Mensch seinen Lebensweg geht und wenn ein Mensch sein Schicksal lebt, dass es fast nicht möglich ist, ihn aufzuhalten, wenn er nicht will, wenn er nicht selbst sich bewegt. Und in so einem Fall, wenn ein Mann magersüchtig ist, dann ist eben noch die Besonderheit zu den schrecklichen Dingen, die man bei weiblichen Magersüchtigen ja schon beobachten kann, dass das auch noch mit einer ganz besonders männlichen Wucht durchgezogen wird und dass ein Leistungssportler, der auch noch einen so kraftbetonten Sport macht, natürlich das mit einer ungeheuren, massiven Wucht macht, dass er sich in einer so autoaggressiven Weise gegen sich selbst wendet, dass es da gar kein Entkommen gibt, wenn er es nicht begreift. Und in dem Beispiel, von dem mein Roman handelt, da gibt es eben tatsächlich keine Umkehr. Darum bin ich jetzt auch fasziniert von dem Zitat, was Sie gerade vorgelesen haben von Sigmund Freud.
Kannten Sie nicht?
Ich kannte das nicht.
Okay.
Ich will mich jetzt nicht aufschwingen, mich mit Sigmund Freud zu vergleichen, aber ich habe ein ganz ähnliches Bild in meinem Kopf. Ich bin sehr fasziniert davon, wie stark Menschen geprägt sind, also besonders eben dann erwachsene Menschen, wenn wir denen begegnen und uns mit ihnen auseinandersetzen, wenn man mit ihnen spricht und sie vielleicht auch mal eine Stunde der Wahrheit haben und von sich erzählen, von ihrer Kindheit, von ihren Erlebnissen, von den starken Prägungen, die jeder ja mitbekommt. Und wie das im Leben umgesetzt wird, wie macht es einer, dass er den inneren Plan, dieses innere Schnittmuster, was er hat, in ein Leben umsetzt? Und es ist ja so, Sie haben das gerade gesagt, jeder, im Grunde ist ja jeder irgendwo seltsam.
Ja.
Und er kann aber als in Anführungsstrichen gesunder Mensch diese Seltsamkeit in ein ausbalanciertes, gesellschaftsfähiges Leben einbringen und kann Kompromisse eingehen, sodass er eben auch in so einem sozialen Gefüge eine zufriedenstellende Rolle spielen kann. Und wenn die Balance eben nicht mehr stimmt, dann kommt es zu entweder zu schrecklichen Ausfällen oder auch zu unendlichen Anstrengungen, um sich doch weiter zu integrieren gegen die eigene Persönlichkeit. Und ich finde dieses Innen und Außen, diese Deckungsgleichheit oder Deckungsungleichheit, das Interessanteste an den Menschen. Es gibt ja nichts Interessanteres als Menschen, und der Blick unter dieser Prämisse, der ist absolut faszinierend.
Ja. Also das kann ich unterschreiben. Ich bin ja auch ein bisschen literarisch tätig. Und was ich nun so besonders faszinierend an meinem Beruf und eben an ihren Romanen, also wir kommen ja gleich dann zu ihrem jetzigen, dem neuesten Roman, aber ich denke, es ist nochmal wichtig, also auf den Schlagmann noch ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Was Sie gerade gesagt haben, wir werden alle geprägt, nicht? Also besonders in den ersten 6 Lebensjahren, also das hat jetzt die Neurobiologie der letzten Jahre sehr gut bestätigt. Also Kinder leben wie in Trance, ja? Also das kann man also auch an den EEGs von Kindern sehen. Die sind wie ein Schwamm, die alles aufsaugen, also wie andere Lebewesen, wie Katzen, wie Hunde. Und das sind unsere Prägungen, die sind neurobiologisch verankert. So, und das wird dann weiter gefördert in der Kindheit und Adoleszenz. Und dann gibt's aber eben die Möglichkeit, sich zu reflektieren und vor allem also eben an die Wurzeln zurückzukehren, also sich eben seinen Prägungen anzunähern und die zu reflektieren. Und dann gibt es die Möglichkeit der Veränderung. Das hat der Schlagmann eben nicht gemacht. Der hat also, wie wir sagen, agiert, also sich ausagiert und eben seine ganze aggressive Wucht letztendlich dann gegen sich gerichtet. Ne? Also der Schlagmann ist ja im Rudersport, also ich ruder selber seit 7,5 Jahren wieder. Ich hatte früher in meiner Jugend gerudert und bin dann mal gekentert. Und obwohl ich schwimmen konnte, habe ich es dann sein lassen und habe dann so nach, weiß nicht wie viele Jahrzehnten, also dann wieder angefangen. Und der Schlagmann hat schon eine besondere Rolle, ne, im Rudern, das haben Sie ja auch im Roman sehr schön dargestellt. Der kriegt es von hinten, von vorne und von allen Seiten übergezogen. Und vor allem, wie ich das in meiner Rezension also auch formuliert habe, er ist vor allem von seinem Gewissen gepeinigt. Wie wir alle mehr oder weniger, und das kann ich also hier dazu sagen, der Schlagmann, den Sie da beschrieben haben, der leidet und litt oder litt eben unter einer sogenannten Alexithymie, wie wir das nennen im Fachjargon, also allegere, also nicht lesen können, und Thymos das Gefühl. Also, und das findet man bei vielen Hochleistungs-, nicht nur Sportlern, sondern Hochleistungsmanagern und auch Hochleistungskünstlern, dass die mitunter eben ihre Gefühle nicht lesen können. Ja, also, und nun Sportler insbesondere nicht, also die härten sich ab, ne, also sind besessen von diesem Ziel, also das olympische Treppchen zu besetzen, und da fehlen für mein Dafürhalten oftmals also eben psychologische Betreuer, ne? Also das findet man im Hochleistungssport meines Erachtens zu wenig, vielleicht beim Fußball jetzt vermehrt, aber ihre Romane und vor allem eben dieser Schlagmann sind eigentlich eine Darstellung auch der Phänomenologie, der Erscheinungsform, also eben dieser brettharten Aggressivität, die dieser Schlagmann hat, die er als Schlagmann braucht. Also agredere heißt ja herangehen, ne? Also ich muss ja, wenn ich essen will, also auch töten. Das heißt also, die Aggression an sich ist nichts Schlechtes, ne? Aber in dem Fall jetzt hier, nachdem er ausgebotet wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, dieser Schlagmann, da hat er dann also nur noch gegen sich geschlagen. Also wir nennen das dann eben die Wendung der Aggression gegen das eigene Selbst. Ja?
Also ich bin fasziniert, dass es dafür einen Begriff gibt.
Ja, ja.
Und ein Krankheitsbild, das habe ich nicht gewusst. Und ich bin auch gar nicht sicher, ob das bekannt ist jetzt in der Leistungssportszene.
Nein, das ist nicht bekannt.
Weil da gibt's ja Psychologen.
Ja.
Aber diese Psychologen, die sind natürlich die fühlen sich nicht dazu berufen, einem Menschen zu helfen, der krank ist.
Nein.
Sondern es geht vielmehr um die Kunst, Leistung zu optimieren, Hindernisse wegzuschaffen und eben auch Gefühlshindernisse wegzuschaffen, sodass jemand, der so eine Krankheit aufweist, da in diesen Augen der ideale Sportler ist.
Ja.
Das ist nämlich der, der sich in eine Maschine verwandeln
Richtig.
Kann, ohne zu leiden.
Richtig.
Und der auch leiden kann, ohne zu leiden.
Ja. Ja.
Und ich finde das sehr überzeugend. Ich finde, da ist ein ganz großes Defizit im Hochleistungssport, weil wir ja dort eigentlich keine Kranken haben wollen, sondern
Nein.
Gesunde. Nur ist natürlich ein Schlagmann, an dem sich alle orientieren, der die komplette Bewegung dieses Bootes vorgibt, der praktisch den Takt der Maschinen von
Rhythmus.
Kolben und Zylinder vorgibt.
Die,
also dieser Bewegungsablauf, der wird von ihm geprägt wie eine Handschrift und die anderen haben Sicht auf ihn alle und orientieren sich nach ihm. Der ist natürlich eine Maschine in gewisser Weise und jemand mit so einer Veranlagung, der kann sich da verwirklichen und findet da einen Ort, wo er noch gelobt wird für Dinge, die vielleicht in anderen Zusammenhängen sogar als befremdlich oder vielleicht sogar als asozial empfunden werden.
Ja, ja. Also wenn ich das kurz noch untermauern darf, was Sie gerade...
Gerne, danke.
Und zwar medizinhistorisch und gesellschaftshistorisch. Ne? Es gibt ein Werk eines Franzosen, der starb 1752 am Hofe Königs Friedrichs des Großen, also Friedrichs des Zweiten in Preußen, der von Holland geflohen war, weil er in Holland höchstwahrscheinlich also zum Tode verurteilt geworden wäre, wegen seiner freizügigen Gedanken, also gerade in Holland im 18. Jahrhundert. Also er hatte sich geflüchtet an den Hof Friedrichs des Großen. De la Mettrie heißt der Herr, ist relativ vergessen, aber hat unsere Philosophie dieses Maschinenmodells geprägt, indem er geschrieben hat, L'homme, Maschine, also der Mensch, eine Maschine. Und dieses Maschinenmodell hat sich also eben in der ganzen Gesellschaft durchgesetzt und eben auch in der Medizin. Also wir haben eine Biomedizin, die ein Maschinenmodell repräsentiert. Und so auch im Hochleistungssport, aber eben auch nicht nur im Hochleistungssport, sondern auch in den Künsten, ne? Also eben die Musiker und so fort, nicht? Die den ganzen Tag trainieren und eben perfekt, ideal, also eben ihre passioniert, besessen, also eben ihr Ziel verwirklichen. Da gibt's also noch einen, also Freud hat sich ja nun sehr durchgesetzt und seine Nachfolger. Und es gibt ein ausgezeichnetes Buch von einer französischen Psychoanalytikerin, Chasqué Smerguel, Die Krankheit der Idealität. Also, und das ist eben unser Problem in unserer Kultur, nicht nur in unserer, also eben gottgleich werden zu wollen, also ideal. Und wenn wir dann abstürzen, dann kommen die Verlustbewältigungen, die der Schlagmann nicht geschafft hat. Ne? Also damit können wir eigentlich also diesen Roman erstmal für heute ad acta legen. Also ich kann allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, diesen Roman gründlich zu lesen. Also das ist ein faszinierender Roman, der also auch breit rezensiert wurde, nicht? Also gut bekannt wurde. Ich habe also auch schon recherchiert, wird auch schon in Schulen behandelt. Also es ist sehr lohnend und durchforstet also eben dieses Hochleistungsideal unserer Gesellschaft und wie man daran eben krank werden kann und wie krank das ganze System auch ist. Noch ein Satz eben zu den Psychologen. Das sind eher verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Psychologen, ne? Also die eben Ziele verfolgen wollen. Also das ist keine Abwertung von mir gemeint, nicht? Also aber es gibt ja eben die Bewusstseinspsychologie und eben die Tiefenpsychologie. Da können wir dann nachher noch etwas mehr drüber sprechen. Ich denke, nachdem wir jetzt hier so eine kleine Einführung Einführung über den Schlagmann hatten und uns selbst und die Hörer nicht zu sehr erschlagen, wollen wir eine kleine Pause machen. Sie haben eine Musik mitgebracht. Können Sie zu Ihrer Musik noch was sagen?
Ja, diese Musik, die jetzt gespielt wird, hat sehr stark mit der Entstehungsgeschichte meines zweiten Romans Rückwärtssalto zu tun. Und vor allem hat die Musik damit zu tun, dass es so wahnsinnig schwer ist, einen Roman zu schreiben. Ich habe, wie sehr, sehr viele andere Schriftsteller auch, natürlich jeden Tag, an dem ich an meinem Roman weiter schreiben wollte, erstmal eine große Hemmung gehabt. Und es ist ja so, dass man dann schon morgens aufsteht und denkt, man müsste jetzt schreiben und dann erstmal frühstückt und dann sehr froh ist, wenn das Telefon klingelt und dann denkt, man müsste vielleicht nochmal schnell in die Zeitung gucken und dann sich überlegt, was jetzt noch alles sein kann, bevor man sich dann wirklich hinsetzt, weil ja auch die Ideen nicht auf Kommando kommen. Die müssen sowieso in anderen Zusammenhängen kommen, aber weil es einfach sehr viel Arbeit ist und Fleißarbeit ist und man sich auf den Hosenboden setzen muss. Und um diese Schwelle zu überwinden, habe ich irgendwann mal mich auf eine Musik konditioniert. Wenn diese Musik spielt, dann fange ich üblicherweise an zu schreiben. Ich versuche das jetzt zu unterdrücken. Ich habe auch eine Musik, bei der ich anfange zu laufen. Die habe ich nicht mitgebracht, damit ich nicht aus dem Studio laufe. Aber also ich kann nur jedem sagen, der schreibt und der dieselben Schwierigkeiten hat. Und ich denke, es sind viele. Es funktioniert und für mich ist es das Einzige, was funktioniert.
Wunderbar, dann wollen wir mal gucken, ob wir alle die Ruhe bekommen und zuhören können. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rheinwelle 92,5, wir hatten jetzt eine schöne Musik. Frau Simeoni, können Sie noch mal sagen, was das jetzt war?
Ja, das war Curtis Stigers, ein kanadischer Jazzsänger. Der, vielleicht haben das die Hörer jetzt auch gespürt, dass er ein sehr in so einen coolen Rhythmus mitnimmt, der so eine gewisse Arbeitsatmosphäre dann auch hervorrufen kann und dass die Musik eben auch nicht so aufdringlich ist, dass man ihr wirklich die ganze Zeit zuhören muss und dass man da vielleicht dann so ein bisschen in so einen Schreibmodus wegdriften kann. Vielleicht haben einige Leute jetzt zu Hause auch angefangen zu schreiben, dann jetzt bitte wieder aufhören, wir sprechen jetzt weiter.
Ja, genau. Ja, Musik hat ja grundsätzlich was Meditatives, ne? Es gibt ja diese Musikameublement, die in den 20er Jahren entstanden ist, ne? Und jetzt so in jedem Kaufhaus hat man eben immer eine Hintergrundmusik, ne? Also Musik fördert ja das Lustzentrum, ne? Das Belohnungszentrum, wenn ich das also kurz, also auch Naturwissenschaftlich, neurobiologisch sagen kann. Wir Menschen haben ja wie alle anderen Säugetiere ein sogenanntes Belohnungszentrum. Der Nucleus accumbens ist da so ein ganz kleiner Nervenzellkern. Und wenn der getriggert wird, eben unter anderem durch Musik, dann wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin ist der Neurotransmitter, der uns sozusagen high macht, neben anderen.
Also Sie können alle Phänomene erklären.
Die naja, alle noch nicht, aber
Leben Sie.
Naja, letztendlich bin ich ja also im Psychosomatiker, nicht Psychosomatik heißt ja die Synergie von Somatik, also Soma, dem Körper und Psyche, die Seele. Und das ist ja letztendlich ein anthropologisches Fach, ne? Ja, so. Gut. Ja, nun haben Sie unter dieser schönen Musik, die wir gerade gehört haben und im Laufe der Sendung noch ein paar Mal hören werden, einen neuen Roman geschrieben, den ich also voller Ergriffenheit gelesen habe. Also ich konnte gar nicht mehr aufhören. Heute Nacht habe ich dann den Schluss gelesen, die letzten 30 Seiten, die mir noch fehlten. Und ich war gebannt von dem Roman, wie vom Schlagmann und hier von Rückwärtssalto noch mehr, muss ich sagen. Also da ist noch um vieles differenzierter, irgendwie ist er Ihnen näher noch, denke ich, also als eben der Schlagmann. Und also ich war gebannt und jeder Satz stimmt. Also mir ging mehrfach durch den Sinn. Also über Thomas Mann sagte man ja immer, er sei der Zauberer, ne? Und da habe ich jetzt gedacht bei Ihnen, Sie sind die Zauberin.
Dankeschön.
Ja, wirklich. Also Sie haben mich hier wirklich verzaubert und in den Bann gezogen. Also ich konnte ihn eigentlich gar nicht mehr weglegen, den Roman. Ich musste dann zwischendurch immer mal aufhören, weil ich ja noch was anderes zu tun hatte. Und heute Nacht habe ich so die letzten 30 Seiten gelesen und da, muss ich sagen, wurde ich immer trauriger, aber auf eine gute Traurigkeit, also in einer sehr guten Traurigkeit. Und der Roman Rückwärts Salto ist eigentlich ein Flickflack-Roman, also wie er geschrieben ist, also es wechselt permanent in den Zeiten und in den Tempi, in den Figuren und so, aber ich bin nicht verwirrt geworden, ne? Also ich konnte immer folgen, also und wusste so, also von daher, also auch die Brillanz, also wie sie es geschrieben haben, also es ist sozusagen gar kein Wechsel zu sehen, also wie bei einer Artistik, also beim Kunstturnen, also im Bodenturnen, Salti, vorwärts, rückwärts, seitwärts und so fort. Und so ist der ganze Roman geschrieben und spielt ja wie eine Schwangerschaft 9 Monate, ja, und es geht eben um eine Neufindung, Neuerfindung, also zwischen im Wesentlichen Mutter und Tochter, Antonia, genannt Anton, also schon mal sehr vielsagend, Nomen ist Omen, ne? Und ihrer Mutter Elsa, die also eine Macht darstellt, nicht? Also wie das ja generell meistens mit vielen Müttern ist, also wie, also jetzt hier Elsa, also Antonias Mutter, die ihr Schicksal ist. Und letztendlich ist die Mutter immer unser aller Schicksal, ne? Beziehungsweise Mutterfiguren. Und diese Auseinandersetzung, wie die Mutter stirbt und die Tochter auch die Vergangenheit sterben lässt und die beiden eine neue Beziehung miteinander entwickeln und die Mutter dann also eben, man könnte eben sagen, ihre Geburt ins Nirvana findet und die Tochter also eben damit lernt umzugehen, Abschied zu nehmen und sich neu findet und neu erfindet oder neu gebiert. Also mir fiel dazu eben immer wieder eins meiner Lieblingsgedichte von Goethe ein. Du bist ein trüber Gast auf dieser Erde, wenn du es nicht verstehst, dies stirb und werde. Ja, also das ist der Roman, ein Memento Mori, das heißt jede Sekunde ist sozusagen verronnen und neu begonnen. Also das haben sie fantastisch geschrieben, ne? Also also es geht ja mit einer Kunstturnerin los, der Identifikationsfigur. Ich habe mich nie mit Kunstturnen beschäftigt, aber es ist ja eine reale Figur, also auch mal wieder, die da identitätsstiftend ist für die Romanfigur, und zwar eine Olga Korbut, ne? Können Sie?
Ja, also Olga Korbut ist eine oder war eine Turnerin aus der ehemaligen Sowjetunion, die 1972 in München die olympische Goldmedaille gewonnen hat. Und mein Roman beginnt damit, dass meine Heldin diese Übung sich ansieht im Fernsehen und total davon fasziniert ist und nicht mehr wegschauen kann. Und diese Übung hat einen Bestandteil, der einen als, vor allem als laienhaften Zuschauer so ein bisschen schockieren kann, weil da erst der Körper über den ganzen Stufenbarren geschwungen wird und dann mit dem Unterleib gegen den Holm schlägt. Und das ist für mich ein Moment der absoluten Entscheidung. Und für die Hauptfigur ist es das auch. Will ich das? Turnerinnen sind ja sehr jung, wenn sie anfangen mit ihrem Sport. Und sie fangen gerade so an mit den ersten Anzeichen der Pubertät. Das heißt, wenn sie ihre Leistungssportkarriere vollziehen, dann sind sie mitten in der Pubertät. Und das Ende der Pubertät, das Entstehen eines weiblichen Körpers, ist dann auch das Ende der Karriere, weil man dann eben nicht mehr leicht ist, weil es nicht mehr gut aussieht, weil es an Busen und an Hintern stört. Das sind Kinderfiguren. Olga Korbut ist auch eine Kindfrau, die ist zwar schon 17, aber ist ein Strich in der Landschaft ohne Formen, mit einem wippenden Pferdeschwanz, die neckisch in die Runde lächelt, also auch so ein bisschen sexualisiertes Kind. Und es ist natürlich so, dass jeder Turnerin genau die Gefahr dann droht, eben aus diesem Körperzustand herauszufallen, einfach durch Schicksal. Man kann nichts machen, der Körper tut einem das an. Man muss irgendwann pubertieren, muss irgendwann eine Frau werden. Und dieses Schlagen des Unterleibs gegen den Holm ist dann eigentlich ein Symbol dafür, dass man das zurückschlagen will. Dass man das, was das Leben oder die Natur mit diesem Bauch vorhat, der sich ja irgendwann entfalten wird und Kinder gebären kann und so weiter, dass man das zurückschlägt praktisch ins Jenseits oder aus der Zukunft herausschlägt, um das nicht erleben zu müssen. Ich finde das ein sehr, sehr starkes Symbol, und es ist nicht das einzige im Kunstturnen, sondern Kunstturnen ist für mich die Metapher für das Leben von Frauen. Also man soll nie ganz pauschal sprechen, und heute gibt es ja auch mehr Freiheiten, aber rein die körperlichen Dinge, die sind da eben sehr stark verankert und gezeigt. Und eben auch viele psychische, das Anpassen, das Schmerzen aushalten, was ja auch sehr stark eben Frauenschicksal ist durch Geburten und durch Menstruation.
Steht
und
ja
so
schon
weiter.
In der Bibel.
Ja, also.
Unter Schmerzen.
Ja, und man wird es nicht los. Also auch wenn man kann noch so modern sein, dieser Körper ist einem einfach trotzdem noch mitgegeben. Und es ist eben ein Teil auch das Unterordnen unter den Willen eines anderen Menschen, was eben im Turnen bei so jungen Sportlerinnen, aber auch im Leistungssport insgesamt eben bei Frauen sehr ausgeprägt ist. Es ist oft so, das ist meine Beobachtung, und Sie müssen mir eine gewisse Pauschalisierung verzeihen.
Das ist nicht immer so. Ist schon in Ordnung,
aber
ja.
Meine Beobachtung ist eben, dass wenn Männer Grenzen überschreiten und Höchstleistungen produzieren, dann tun sie es für sich selber aus eigenem Antrieb, um möglicherweise in irgendeiner männerinternen Rangliste aufzusteigen. Die Ranglisten sind ja bei Männern so ein ganz starkes Lebensmotiv, in dem, wo man aufsteigt, absteigt, es nie für endgültig nimmt, dran weiterarbeitet. Und bei Frauen ist es oft so, dass dahinter ein Mann steckt, dass sie es für einen Mann tun, sich so quälen. Es ist ja doch, man muss sich überlegen, was der Hochleistungssport für eine Schinderei mit sich bringt. Wie hart das ist, wie viel Entsagung das verlangt, wie viel Selbstdisziplin, wie sehr man sein ganzes Leben diesem Sport weihen muss. Als junger Mensch, wo man eigentlich ja dabei ist, sich auch geistig zu entfalten, wird so eine Fokussierung, so ein Beschränken auf ein Ziel verlangt. Und da denke ich einfach, dass es irgendwie dem Stammhirn, ich weiß nicht, jetzt müssten Sie mich jetzt korrigieren, wenn es da nicht sitzt, entspricht diese Verhaltensweise, dass man für einen Mann sich derartig in so Extremsituationen wirft und nach dem Erfolg trachtet bis zu über die Grenzen der Selbstschädigung hinweg.
Ja, naja, also ob für den Mann oder das ist noch offen, sag ich mal. Ne? Also es geht darum, würde ich mal so sagen, dass wir ja alle, Männer wie Frauen, in diese Gesellschaft hineingeboren werden. Und ob das jetzt mehr eine patriarchale oder eine matriarchale Gesellschaft ist, das sei mal dahingestellt. Aber auf alle Fälle werden die Adepten, also die Novizen, sage ich jetzt extra mal, in diese Kultur integriert. Also ich denke hier immer an Mönche, was Sie hier gerade geschildert haben, beziehungsweise Nonnen. Wenn man also die alten Klöster nimmt, also die westlichen, aber auch wie die östlichen, so ist das also vor allem auch in den asiatischen Klöstern immer noch, die ja jetzt auch nach Europa mehr und mehr kommen, dass die Novizen abgehärtet werden. Und zwar als kleinste Kinder schon aufgenommen werden im Kloster und dem Reglement des Klosters unterworfen werden. Frauen wie Männer, also Jungs wie Mädchen. Also wir hatten ja früher, also hier in Europa, Frauenklöster und Männerklöster. In Asien gibt es das auch. Und die Protestanten haben sozusagen uns alle aus den Klöstern herausgeführt. Und wir haben jetzt ein innerweltliches, asketisches Leben. So nannte das der Wirtschaftswissenschaftler Max Weber. Na, also Luther und Calvin haben das Kloster in die Welt geführt. Und damit haben wir jetzt die Hochleistungsgesellschaft, die wir jetzt haben. Aber was Sie hier sagen, ist also überall zu finden, in allen Kulturen der Welt. Also die Indianer haben die Schmerzen niedergekämpft, also Männer wie Frauen, um am Marterpfahl nicht ihr Gesicht zu verlieren vom gegnerischen Stamm. Also es geht bei diesen Initiationsritualen, um es mal so zu nennen, bei Frauen wie Männern darum, die Schmerzen zu überwinden. Ja, die Schmerzen zu überwinden und eben auch die Körperlichkeit, die Physis zu überwinden. Und das ist beim Kunstturnen, beim Hochleistungssport, ob Männer oder Frauen, generell so. Und es geht, wenn ich das jetzt noch anmerken darf, von der naturwissenschaftlichen Medizin, von der biopsychosozialen Medizin darum, dass also eben das jeweilige Individuum zeigen muss, den anderen, dass es hochpotent ist. Potiri heißt können. Und das heißt also untereinander, meine Gene und deine Gene, die gehen zusammen und das werden die besten Kinder.
Also einleuchtend.
Ja, also ja. Das haben wir biopsychosozialen Medizin, also das hat man jetzt zum Beispiel beim V sehr schön beobachten können. Der V, der berühmte V, der sein Rad schlägt, nicht? Und auf den die Hennen fliegen. Mhm. Also auch wenn sie ein bisschen träge fliegen, gerade die Vauen. Aber wenn der V, der die meisten Augen an seinem Federkleid hat, der ist am begehrtesten bei den Hennen. Und zwar denken, in Anführungsstrichen, die Hennen, wenn jemand so verschwenderisch mit seinen Ressourcen umgehen kann, muss der hochpotent sein. Und das heißt, also der ist der Vater meiner Kinder. Und das haben wir bei den Menschen genauso. Also das ist das Prinzip der demonstrativen Verschwendung, Potlatsch und so, also was man überall in den Kulturen und in der Geschichte hatte und was wir heutzutage eben im Hochleistungssport haben. Und wie Sie das hier jetzt sehr gut beschrieben haben in dem Roman, Antonia guckt sich also eben diese Kunstturnerin an im Fernsehen und beschließt, auch so werden zu wollen. Ne? Also sie ist ja das arme Mädchen, also Schwester von zwei Brüdern, wird Anton genannt und fühlt sich also am wenigsten anerkannt von den drei Kindern. Von der Mutter nicht, vom Vater nicht und sucht jetzt eine Identitätsstiftung in dieser, so interpretiere ich es mal, ne? In der Kunstturnerin und dann wird sie entdeckt von ihrem Trainer.
Ja. Also sie wird von dem Trainer in eine neue Welt gehoben, in der sie all die Erfolgserlebnisse sich verschaffen kann, die sie eben zu Hause nicht bekommt, aus verschiedenen Gründen, die sich im Lauf des Buchs und im Lauf des Gesprächs zwischen Mutter und Tochter sich immer mehr darstellen, die immer klarer werden, aber am Anfang eben auch noch im Dunkeln sind. Ein ganz starkes Motiv ist, dass Jungs eben einfach mehr gelobt werden und mehr Anerkennung bekommen als Mädchen. Auch die Vorgeschichte der Mutter ist da daran beteiligt und auch der Vater, der sehr wankelmütig ist, der sie einen Tag lang liebt und am Abend einfach stehen lässt wie einen Schirm. Und ich denke, dass das, was wir gerade besprochen haben, auch nur ein Teil der Motivation ist für einen Menschen dann, einen so extremen Sport auszuüben. Ein bisschen hatte ich auch das Gefühl beim Schreiben, ich möchte gerne zeigen, wie sich Ehrgeiz entwickelt.
Ja.
Woher kommt das, diese Kraft, die so stark ist? Ja. Also dass es mehr ist als Spaß am Erfolg.
Da darf ich was zu sagen?
Bitte gerne.
Ehrgeiz. Man geizt nach Ehre.
Ja.
Ja, also was in unserer Kultur als löblich angesehen wird, war ja eine Todsünde im Mittelalter. Also Geiz war nicht geil, sondern Geiz war eine der sieben Hauptsünden. Ja, und Ehrgeiz heißt also eben, man geizt nach Ehre vor sich selbst. Also Antonia, wie alle Kinder, haben nicht genügend Ehre. Sie haben kein genügend gutes Selbstwertgefühl und das versuchen sie zu erringen, in unserer Gesellschaft, aber auch ansonsten, aber in unserer Gesellschaft hier besonders, mit Ehrgeiz. Man geizt nach Ehre.
Ja, sehr interessant. Ich meine, es ist ja tatsächlich eine Beobachtung, dass Dinge künstlich verknappt werden, um die Menschen wie Hampelmänner rumspringen zu lassen.
Das ist der Punkt.
Ja.
Das ist also eben die Gruppenkultur. Ne? Also jeder will der Erste sein. Es gibt aber immer nur einen Ersten.
Ja, genau.
Also den Alpha. Und alle geizen danach, also nach dieser Ehre.
Ja.
Ne? Und dafür geben sie alles hin und alles weg. Ja?
Ja, und ist das nicht seltsam, dass das dann manchmal nur Medaillen sind, eigentlich auch nur Symbole?
Ja, es geht ja um Symbole, ne? Also es geht ja um die Ehre vor sich selbst. Also egal, was ich jetzt mache, ob ich jetzt viel Geld akkumuliere oder eben andere Kostbarkeiten oder eben eine Idee, ja, das ist die Idee. Also die Olympiade geht ja darum, dass also eben vor den Göttern geturnt wurde, nicht? Ja. Also der Wettlauf war vor den Göttern, also im Olympia der vorchristlichen Zeit, rannten die Läufer vom Aschenhaufen des Pelops zum Aschenhaufen und Altar des Zeus. Also es geht um den Kult, den Totenkult, die Vergötterung, also dass man als Mensch die Chance hat, also Gott zu werden, zu Lebzeiten. Ja. Also ein hoher Ehrgeiz, ne? Also die Idealität, die will man haben, man will perfekt sein und das macht uns krank.
Ja, also in meinem Roman entsteht ja dann eine Spirale. Also ja. Sie bekommt die Anerkennung nicht, die ihr, also auch wenn man versucht, es zu objektivieren, gebühren würde und die sie natürlich braucht, um überhaupt gesund aufzuwachsen. Und darum strengt sie sich an und macht extreme Dinge, ist in der Schule sehr gut und sie zeichnet sehr gut und sie erringt Erfolge, weil sie sich so sehr anstrengt. Und sie erringt auch Erfolge im Turnen, sie kann dann tolle Sprünge, sie ist schön, sie ist elegant, sie fühlt sich allmächtig, wenn sie Dinge lernt, von denen sie nicht gewusst hat, dass sie jemals lernen würde und bekommt aber immer noch keine Anerkennung oder nicht viel Anerkennung von den wichtigsten Menschen, nämlich ihrer eigenen Familie. Das heißt, sie sagt nicht etwa, oh, Experiment gescheitert, sondern sie sagt, das war noch nicht genug, ich muss meine Anstrengungen verdoppeln. Ja. Sie verdoppelt sie verdreifacht sie hat noch mehr Erfolg und es hilft nicht, es verändert nur sie, aber es verändert überhaupt nicht die Situation. Und sie kann die Situation auch gar nicht verändern, weil die anderen Menschen ihre Dinge leben und ihre Persönlichkeiten leben. Das heißt, letztlich gerät man unter solchen Voraussetzungen automatisch irgendwann vor eine Wand. Und in meinem Roman geschieht der magische Moment oder eine magische Zeit, in der dieses durchbrochen wird, in der hinter diese Wand geschaut wird, in der man sieht, es ist keine Wand, es ist wirklich auch nur eigentlich eine optische Täuschung. Ja. Und diese beiden Frauen in der Extremsituation, sie wissen, dass sie nicht mehr viel Zeit haben, die Mutter hat einen Schlaganfall und man weiß, der Nächste wird kommen. Sie bereitet sich auf den Tod vor und die Tochter bereitet sich auf den Tod der Mutter vor. Und in dieser Zeit sind diese beiden Frauen, die sich eigentlich auch gar nie verstanden haben, plötzlich in der Lage, einander zuzuhören und diesen Perspektivwechsel zumindest anzudeuten und Empathie füreinander zu entwickeln. Und also ich nenne das an einer Stelle eine Zeit der Gnade, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, was man erreichen kann in der Auseinandersetzung mit einem Menschen, als dass solche Momente kommen, wo man wirklich der Vorhang zur Seite rauscht und wo man dasteht als der Mensch, der man wirklich ist und gesehen wird. Und ich glaube, es ist nicht peinlich, es ist keine Entblößung, sondern es ist wirklich ein Moment der Wahrheit.
Ja, es ist um das nochmal so zu sagen, ein regelrecht psychoanalytischer Roman, den Sie da geschrieben haben. Also das kann eben im besten Falle auch, also zwischen Partnern natürlich passieren. Also die Liebe heilt, hat schon Paracelsus gesagt, ne? Und das kann aber eben auch in dieser merkwürdigen Konstellation, die psychoanalytische Psychotherapie bietet, also eben geschehen. Also man kommt sich ganz nah und der Vorhang zerreißt, ja? Also das ist ein Optimum und das ist hier also in dem Roman sehr gut dargestellt von Ihnen, wie Mutter und also diese verhärteten Fronten, nicht? Also die Mutter war hart, ne? Also ich schätze, die Mutter ist so Jahrgang der 20er Jahre.
Ja.
Ne? Also die hat ja Schlimmes erlebt. Also das kann man antizipieren, die Hitlerzeit, den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit und da fängt ja also auch der Roman eigentlich an. Und die Mutterfigur ist eine Persönlichkeit, die Schneiderin gewesen ist, diesen Luftikus von Ehemann sich genommen hat, der also im Krieg überlebt hat, was ja eine Kunst war, das schreiben Sie auch sehr gut, ne? Also dass er nicht zerfetzt war, kein Invalide, aber eben er hat sich durch List, also eben aus dem Krieg gerettet, ne? Also das Beste ist ja eben die List immer, nicht? Odysseus, der Listenreiche, der eben überlebt hat und so auch hier, Albert heißt er, ne? Oder Albrecht?
Albert,
ne? Der ein kleiner Hochstapler ist, ne? Also der ambivalent ist, der launisch ist, jähzornig ist, aber ganz charmant ist, ne? Und die Mutter immer wieder einwickelt mit Pralinen und Wein und mit seinem Charme, ne? Und dann, also kommt ja zum Schluss noch das kleinste Kind, also der dann der Liebling der Mutter wird, nicht? Und was dann also ganz faszinierend von Ihnen geschrieben ist, wie der Kleine dann zahnt, mhm, und das zahnende Baby die Schwester beißt, ne? Also ja, die Bissigkeit eines Babys, also oder eines Kleinkindes, die zahnen ja so mit 10, 11 Monaten, ne? Und die Bissigkeit, die da losgeht, ne? Also um da so eine Anmerkung zu machen, Tüpfelhyänen werden immer als Zwillinge geboren, ja? Also und sehen beide phänomenologisch maskulin aus. Und kurz nach der Geburt bringt eins das andere um. Das ist geschwisterliche Liebe.
Also ich muss schon sagen, was Sie für einen Fundus haben.
Ja. Ja,
ja, also das untermauert wirklich diese Geschichte sehr.
Ja, ja.
Ich kann die heute auch selbst noch nicht vorlesen, ohne eine Gänsehaut zu kriegen.
Als ich es gelesen habe, ging es mir auch so. Ne?
Ja, es ist halt eine starke Angstszene, eine Bedrohung, Angst, Schmerz. Ja.
Aber es ist Kain und Abel.
Ja.
Es ist Kain und Abel. Ne? Also die geschwisterliche Rivalität. Die sich, also, oder die Rivalität zwischen Menschen. Also Menschen, die sich also brauchen. Wir sind alleine, sind wir nichts, wir brauchen die Gruppe, aber wir zerbeißen uns auch gleichzeitig.
Ja, es scheint wirklich ums Überleben zu
gehen. Es
geht immer
ums Überleben.
In einer natternen Grube.
Ja. Aber ich meine, das war jetzt alles so viel. Ich glaube, wir machen mal eine kleine meditative Pause, ne, für uns alle. Also nochmal von Ihrer schönen Musik. Also wer ist das nochmal?
Curtis Tigers aus Kanada.
Ja, dann hören wir mal zu.